So, ihr Lieben, keine Angst, wir sind jetzt hier nicht unter die Ökologie-Podcast gegangen, aber ich möchte starten mit einem Satz, der da heißt, wenn ich Blume wäre, nicht eine Blume, lieber Karl Christian, sondern wenn ich halt der
Oliver wäre.
Ja, ganz genau, Oliver Blume wäre. Wir sprechen ja heute über Innovation in der Automobilbranche, dann machen wir den Satz fertig.
Dann könnte ich wahrscheinlich echt schlecht schlafen, wenn ich Oliver Blume wäre. Ich glaube, das ist tatsächlich nicht zu unterschätzen, welche Herausforderungen auf ihn zukommt, den Volkswagen-Konzern in die richtige Richtung zu bringen. Bei all den Selbstverpflichtungen, die man jetzt eingegangen ist, die Elektromobilität für sich entdeckt zu haben und dies als künftig einzigen Antrieb im Konzern relevant unterzubringen. Das ist wirklich eine richtig, richtig große Herausforderung.
So, heute werden wir über das Thema Innovation sprechen.
Bei Benzmann, der Podcast. Management und Märkte im Wandel mit Rolf Benzmann und Karl Christian Bay.
Und damit herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Folge von Bei Benzmann, dem Management-Podcast. Wir sprechen heute ein drittes Mal über die Automobilbranche. Nachdem wir im ersten Teil über Organisation und Struktur und KPIs gesprochen haben, in der zweiten Folge uns ausgiebig über das Thema Transformation unterhalten haben und wie diese auch philosophisch letztendlich zu verstehen ist, werden wir heute sozusagen mal das Ideenkästchen aufmachen und dort hineinschauen. Wir werden über Innovation sprechen und hier, muss ich sagen, sehe ich in der Tat eine gewisse Ideenlosigkeit in der Automobilbranche. Ich sehe, dass irgendwie alles schneller wird, dass es effizienter wird, dass es schicker wird. Ich sehe dummerweise nicht wirklich, dass es günstiger wird. Also dummerweise halt nicht bei den deutschen Automobilen. Ganz im Gegenteil. Also da freut man sich über fette Dividenden, die man in diesem Jahr auch tatsächlich auszahlen konnte und durfte und wird. Und das finde ich irgendwie erschreckend, weil diese Ideenlosigkeit, diese Innovationslosigkeit am Ende ja heißen wird, da reitet jemand einen Gaul den möglichst lang, aber die Ideen, die hat vielleicht am Ende dann doch ein anderer. Karl Christian, hilf mir, sehe ich das total fatalistisch, sehe ich das gar pessimistisch, was ich ja gar nicht will in unserem konstruktiven Podcast.
Ja, kurz vor Weihnachten sollte man auch Pessimismus versuchen, so weit wie möglich in die feiertägliche Frohsinn einzubetten. Also von daher, ich glaube tatsächlich, ein skeptischer Blick ist an sich gerechtfertigt, weil die Entwicklung, die die Automobilbranche nimmt, zumindest auch aus meiner Perspektive jetzt nicht dazu führt, dass man das bisherige Selbstverständnis als Volumenhersteller tatsächlich noch abbilden kann. Und ob dann die Flucht, die jetzt nicht nur Volkswagen, sondern durchaus ja auch Daimler insbesondere antreten ins Luxussegment, die einzig verbliebene Chance ist. Da habe ich tatsächlich so ein bisschen meine Fragezeichen. Und auch der Punkt, den du angesprochen hattest, ja, die Preisentwicklung im Moment bei den Fahrzeugen zeigt mir eigentlich, dass es da eine Reihe von Mitnahmeeffekten gibt, die vielleicht aber auch damit zu tun haben, dass die Automobilhersteller sich einfach wahnsinnig schnell dieser Elektromobilität verschrieben haben, was ihre Produktpaletten angeht und jetzt unter einem gewissen Druck stehen, tatsächlich Fahrzeuge auch zu entwickeln, die dann ab 2025 wirklich auch nur noch Elektrofahrzeuge sein werden, wenngleich Verbrennermotoren, getriebene Fahrzeuge ja tatsächlich dann zwar nicht mehr neu auf den Markt kommen, aber weiter produziert werden bis 30, 32 oder 35, dann tatsächlich auch diese Entscheidung sich manifestieren, dass man insoweit keine Märkte mehr bedient.
Und hier, glaube ich, liegt der Hase im Pfeffer, wenn man so schön sagt, ja. Also sprich, wie kann ich innovativ sein oder ein innovatives Produkt anbieten unter der Voraussetzung, dass ich eben weiter Volumenhersteller bin, dass ich weiter Hunderttausende von Arbeitsplätzen sichern kann unter der Voraussetzung, dass ich dieses, jenes und so weiter und so fort. Ich glaube, wenn du eben diese Frage stellst, dann kommt halt am Ende raus, ja, dann machen wir halt irgendwie Elektro bis 2025 und dann schauen wir mal und dann sehen wir schon. Ich glaube, das ist eigentlich genau die verkehrte Diskussion, die wir zum heutigen Zeitpunkt führen. Wir wissen, dass die Innovation letztendlich in der Software liegt.
Ja.
Und wir wissen, dass die Software im Kontext eines mobilen Produktes, also sprich ein Auto ist ja nun mal mobil, ist ja nicht irgendwo örtlich, dass die Software im Kontext eines mobilen Produktes natürlich immer das Internet angeht.
Ja.
Und wir wissen auch, dass das Internet nicht von den deutschen Automobilproduzenten beherrscht wird, sondern hierzulande von ganz anderen. Hier hat ja tatsächlich die Politik etwas völlig verpasst. Man diskutiert über Elektromobilität und über Klimaziele und über Atomausstieg und so weiter und so fort. Aber über die Monopolstruktur, die wir im Internet in Deutschland haben, da haben wir nicht drüber diskutiert.
Mhm.
Und in diesen Rahmenbedingungen sollen nun, ich sag's jetzt mal überspitzt, die armen OEMs, die armen Automobilherstellern irgendwelche innovativen Produkte hineinpflanzen, wo ein Apple, ein Google, ein Meta echt mal müde lächeln und sagen, ja Leute, können wir mal machen, wenn es eine fetzige Idee ist, dürft ihr mal Lieferant sein, aber ansonsten ist das mein Kuchen und der schmeckt mir besonders gut.
Ja, also da ist vielleicht noch kein Defizitismus angesagt, aber doch durchaus Skepsis, ob und inwieweit die Automobilindustrie in der Lage ist, sich selbst derartige Standards zu geben, dass sie in der Lage sind, zumindest die Mehrwertangebote am Fahrzeug, das wird vor allen Dingen das autonome Fahren sein, das werden aber auch die schon erwähnten Konnektivitäten sein, also Dienstleistungen, die sich im Auto abbilden lassen. Entscheidend wird aber sein, dass der Hersteller Rahmenbedingungen vorfindet, die es ihm ermöglichen, sein Fahrzeug mit all diesen Dienstleistungen zu kombinieren. Und da habe ich auch zumindest Zweifel.
Jetzt könnte man ja bei der Auswahl von Strategien sagen, es wäre ein Ansatz, dass ich dann mit einem solchen, ja, Apple beispielsweise kooperiere. Es gibt ja durchaus das eine oder andere Gespräch, aber es gibt, wie ich finde, zu Recht eine gewisse Zurückhaltung, weil man am Ende sagt, naja, also vielleicht bin ich bei dieser Kooperation halt am Ende der Verlierer.
Mhm.
Daneben gibt es natürlich die Idee, dass man sagt, naja, ich kooperiere jetzt erstmal nicht und mach selbst.
Mhm.
Ich glaube, diese Strategie, die funktioniert auch nicht wirklich, weil du halt am Ende tatsächlich auch eine Situation hast, zumindest in dieser IT-Welt von David gegen Goliath.
Mhm.
Also du kannst da nicht wirklich anstinken. Wie wäre also deine Einschätzung dazu und wie wäre deine Einschätzung vielleicht zu einem dritten Ansatz, den man ja immer wieder mal hört, dass es sozusagen zu einer, verbrauchtes Wort, konzertierten Aktion kommt, bei welcher gemeinsam die Automobilhersteller mit der Politik beispielsweise an einem Tisch sitzen und etwas schaffen, bei welchem die anderen einfach nicht reinkommen, beispielsweise durch Regulatorik, beispielsweise durch, ja, letztendlich Sanktionen, beispielsweise auch durch eine Politik, welche letztendlich die anderen draußen hält. Machen ja die anderen durchaus auch.
Also,
wie sagen wir, die Kalifornier und die Chinesen sind ja jetzt auch nicht gerade hier die größten Lämmer im Land.
Ja, also für den von dir beschriebenen dritten Weg einer konzertierten Aktion sehe ich im Moment noch wenig Ansätze, glaube aber, dass das mehr oder weniger zwingend sein wird, allein schon aus Sicherheitsaspekten.
Mhm.
Ich sehe zu deiner zweiten Fallgestaltung, also David gegen Goliath, da würde ich gerne einen Aspekt noch mit in die Diskussion einbringen, den ich etwas anders sehe. Und da glaube ich auch das Selbstverständnis der deutschen Automobilhersteller ein bisschen anderes ist. Die sehen sich, glaube ich, tatsächlich nicht als David, sondern die sehen sich zum Teil selber als Goliath, argumentieren aber zum Teil natürlich aus Meriten, die für veränderte Technologie auch gar keine Rolle mehr spielen. Also natürlich ist es so, dass ein BMW ist und dass ein Porsche eine unglaubliche Tradition mit sich rumfährt. Aber ob und inwieweit sich diese Markenwerte transformieren lassen und mehr sind als Design und Anspruch, das ist aus meiner Sicht schon durchaus noch eine offene Frage. Ich sehe aber durchaus, dass die Automobilhersteller, und wir haben eben tatsächlich eine gewisse Tendenz zu den oberen Preissegmenten, alle eigentlich so agieren, als ob sie sozusagen einen Markentransfer bringen, der sie weit oberhalb von Tesla positioniert. Und ob dieses Selbstverständnis nicht vielleicht sogar gefährlich ist, weil es uns unglaublich über Realitäten hinwegtäuscht. Ja, da habe ich so meine Zweifel, weil ein Kollege von mir fährt einen Tesla und den halte ich, was die Konnektivität angeht mit dem Fahrer und auch das Reichweitenmanagement von Ausgangspunkt zum Zielpunkt und Navigation zu Ladesäulen etc. für deutlich attraktiver als das, was ich bisher in deutschen Fahrzeugen gesehen habe.
Letztendlich wird sich damit dann schon auch die Innovation im Zusammenhang der Funktionalität zeigen. Und die Funktionalität ist eben nicht, dass ich irgendwo drin sitze und damit von A nach B komme, sondern viel entscheidender wird das Wie sein. Und alles, was in dem Bereich Wie mir einen Aha-Effekt erzeugt, ein Erlebnis gibt, etwas, was vielleicht auch mit wenig Einsatz möglich ist, das wird für mich als Kunden natürlich was Besonderes sein. Mhm. Also schau dir an, was du auf deinem Smartphone machen kannst. Plötzlich hast du egal was da drauf und hast jedes Mal irgendwie ein neues Erlebnis, was in diesem kleinen Zauberkästchen letztendlich alles drin ist. Genau diese Erzählung, wie du sagst, hört man immer wieder von eben Tesla-Besitzern, die sagen, boah, das ist total abgefahren, wenn da mal ein Update durch
alles
ist.
Neu, ja?
Ja, ganz genau. Und die sind natürlich die besten Boten sozusagen auch dieser Message und infizieren natürlich auch andere. Ich glaube, ich sehe es wie du. Letztendlich muss man sich überlegen, dass die Innovation in diesem Auto ein Erlebnis sein darf und muss für alles, was uns Menschen letztendlich beschäftigt. Und ob du jetzt das Ding irgendwo einsteckst in eine Steckdose, oder ob du ein E-Fuel reinmachst oder sonst irgendwas, diese Diskussion halte ich für natürlich schon wichtig, auch im Kontext der Nachhaltigkeit, aber letztendlich nicht entscheidend, wenn es darum geht, auch Geschäftsmodelle entlang dieser Innovationen aufzuziehen.
Absolut.
Ist doch ganz klar, ich habe ganz andere Skaleneffekte.
Genau, und für die künftigen Geschäftsmodelle rund um das Automobil ist nicht so entscheidend wie die Funktionalität. Also alles wird sich um die Funktionalität drehen.
Es wird ja vor allen Dingen auch darum gehen, dass du in der Lage bist, Software, Applikationen, wie auch immer, draufzuladen, sodass dein Auto sich verändert, obwohl es nach außen immer noch gleich aussieht. Wobei, habe ich erst neulich gesehen, es gibt ja sogar schon Autos, die können mit bestimmten Folien auch ihr Aussehen verändern, von schwarz auf weiß. Das ist natürlich auch irgendwie ein Gimmick, was vielleicht für manche sexy sein könnte. Drückst einen Knopf und hast es plötzlich in der Augenfarbe deiner Frau. Und kannst dir damit vielleicht mehr oder weniger begeistern. Keine Ahnung. Aber es sind natürlich Dinge, die einem ganz viel Fantasie auch schenken.
Ja, absolut. Also ich glaube, dieses Auto wird Lebensraum. Und Lebensraum ist heutzutage für uns immer kombiniert mit der Konnektivität in die sozialen Medien, mit bestimmten Wohlfühlaspekten wie Licht, Temperatur etc. Und all dies wirkt zusammen und insbesondere dann, wenn ich auch nicht mehr selber fahren muss. Also wenn ich dann tatsächlich das autonome Fahren sich durchsetzen sollte und je stauintensiver unsere Fahrzeugnutzung ist, desto eher wird sich autonomes Fahren durchsetzen, desto mehr profitiere ich auch von all diesen Mehrwertangeboten, die letztendlich aber voraussetzen, dass das Auto eine ganz andere Softwareleistung zur Verfügung hat, um all diese Aspekte abzubilden, dass das Auto ganz anders interagieren kann mit seinem Nutzer. Und da steckt auf der einen Seite großes Erlöspotenzial natürlich drin für den Hersteller, der den Primärzugang eben hat und die Verbindung ist zwischen dem Nutzer und dem Angebot. Auf der anderen Seite, glaube ich, wird es am Ende des Tages weniger wichtig sein, ist es ein Audi, ist es ein BMW oder ist es ein Mercedes?
Ich würde sogar sagen, schau mal, wenn du den Logiken der großen Plattformen folgst, dann wollen die ja vor allen Dingen eins. Sie möchten deine Verweildauer erhöhen.
Ja, genau.
Jetzt übertrag das mal auf das Automobil der Zukunft.
Ja.
Dann wird es darum gehen, dass das Automobil der Zukunft deine Verweildauer innerhalb des Automobils
erhöht.
Signifikant erhöhen möchte. Klar, weil da hängen natürlich alle Dienste dran.
Ja.
Also nicht so wie früher, Mensch, wirklich schnell rein und raus und Hauptsache da, sondern dann könnte der Weg das Ziel sein, dass du in deinem virtuellen Homeoffice oder dein Car-Office unterwegs bist und das dein Arbeitsplatz ist, mit dem du, was weiß ich, irgendwo in die Natur fährst, ein bisschen arbeitest, dann joggen gehst und so weiter. Dann ist es dein Office, dann drückst du einen anderen Knopf und dann ist es plötzlich dein Wellness-Space, bei dem du einfach mal
oder
zur Ruhe kommst. Oder der Camper oder was immer. Das heißt also, wenn du jetzt heute Innovator wärst in der Automobilbranche und diesen Innovationsprozess moderieren würdest, was wäre jetzt deine Strategie? Würdest du sagen, naja, okay, Leute, ich baue euch eine Plattform, in welcher ihr möglichst viel Zeug vielleicht sogar als offenes Konzept reinwerfen könnt und ich versuche das Ganze irgendwie mit reinzubekommen und nutze die ganze kreative Energie da draußen? Oder bin ich derjenige, der wirklich glaubt, dass all diese Produkte, die man hier schaffen kann, dass ich die auch noch selbst tatsächlich hinbekomme? Ich halte das in der Tat für schwierig.
Ja, also ich glaube, der Anspruch der deutschen Automobilhersteller ist immer noch schon tatsächlich ein Komplettangebot zu formulieren an den Endkunden.
Aber ist doch ein Fehler, oder? Findest du nicht?
Ich glaube es tatsächlich auch. Und man sieht ja, wenn wir jetzt so die derzeit propagierten Elektromobile der deutschen Hersteller mal vergleichen, zum Beispiel mit dem Google Car, dass der Google Car eigentlich im Design sicher mal keinen Schwerpunkt hat. Also zumindest nicht im Außendesign, aber tatsächlich eine hohe Aufmerksamkeit auf den Innenraum legt.
Vielleicht ist das genau das Statement, das man auch damit machen möchte. Dass man sagt, du pass mal auf, Leute, nee, es geht jetzt nicht darum, hier in dieser Designschiene, die zweifelsohne ihr wirklich toll macht, anstinken zu wollen, sondern dass man sehr selbstbewusst sagt, Leute, ist nicht unser Anspruch, ist auch nicht die Aufgabe, sondern da drin eben eine Erlebniswelt zu schaffen, die einzigartig ist.
Ja.
Wär's denn beispielsweise sinnvoll, wenn ein Automobilkonzern sich in Infrastruktur, in mobile Infrastruktur beispielsweise engagieren würde?
Also ich fände das total toll und irgendwie wartet man ja gefühlt auch drauf, weil gefühlt hat man ja noch nicht mal den Eindruck, dass die Automobilhersteller die Problematik der Verweildauern und die Verfügbarkeiten von Ladestationen überhaupt ernst nehmen. Hm. Da ist natürlich auch extremes Potenzial. Also wenn wir über die Tankstelle der Zukunft nachdenken und wir sehen erste Modelle, die in die Richtung gehen, dann sind es tatsächlich multifunktionale Begegnungsbereiche, in denen tatsächlich alles Mögliche stattfindet außerhalb des Ladevorgangs, nämlich tatsächlich arbeiten. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Treffen, also Meeting Zones, die eingerichtet sind, Einkaufsmöglichkeiten, gegebenenfalls auch sonstige klassische Stopover-Aktivitäten wie ärztliche Dienstleistungen oder ähnliches, die diesen Zwangshalt auch sinnvoll machen oder nicht zu verschwendeter Zeit machen. Da sehe ich relativ wenig Engagement der großen Automobilhersteller, die diese entscheidende Phase eigentlich noch gar nicht als Kundenbindungselement so richtig wahrnehme. Wieder eine große Ausnahme. Tesla hat ein Verständnis dafür, dass seine Kunden tatsächlich einen Supercharger haben wollen, damit es schnell geht, und B, während der Zeit, wo sie an diesem Supercharger stehen, einen bestimmten Setup an Komfort und an Räumlichkeiten bedürfen.
Wenn du siehst, was die deutsche Politik macht, es geht ja immer darum, dass Politik ja auch Rahmenbedingungen vorgibt und gestaltet oder gestalten sollte, in welche sich ja dann auch irgendwie die Wirtschaft bewegt. Aber da gibt es ja, sag ich mal, auch unterschiedliche Tickansätze. Auf jeden Fall, wenn du jetzt siehst, dass beispielsweise unsere Politik jetzt in Afrika unterwegs ist oder das Engagement in Katar, so habe ich jetzt das Gefühl, dass es schon auch jetzt aktuell entscheidend darum geht, in Sachen Wasserstoff irgendwo sich seine Pfründe zu sichern und irgendwo auf der ganzen Welt verortet zu sein, was mich so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen lässt, dass bevor wir über dieses hochkonnektive Fahrzeug sprechen, welches, wer weiß, vielleicht tatsächlich irgendwann mal autonom fahren kann, was man ja tatsächlich irgendwie auch noch nicht so richtig, beziehungsweise ich würde mich heute noch nicht auf eins verlassen, dann scheint ja jetzt erstmal das erste Rennen zu sein. Also sprich, was kommt denn eigentlich in dieses Fahrzeug rein, damit wir halt auch möglichst nachhaltig sein können?
Ja, da scheint mir aber tatsächlich das Rennen noch nicht entschieden zu sein.
Genau.
Also,
und so stelle ich jetzt momentan fest, dass jetzt eben die Politik sehr stark darin engagiert ist, vielleicht ja auch als Speerspitze der OEMs, um zu sagen, okay Leute, das mit der Elektromobilität, das haben wir jetzt halt irgendwie dann doch ein bisschen verkackt, aber dafür werden wir jetzt das Thema Brennstoffzelle, da sind wir jetzt richtig gut. Ich sag's jetzt mal ganz salopp, glaubst du das?
Ich könnte mir...
Naja, cleverer Schachzug.
Ja, wäre tatsächlich ein unerwartet cleverer Schachzug. Was einen da so ein bisschen zögern lässt, ist tatsächlich, dass wir als deutsche Politik ja auch wieder eingebettet sind in ein europäisches Konzert. Also wie autonom hier ein deutscher Gesetzgeber agieren kann, ist tatsächlich dann auch schnell wieder eine Frage, auch eine berechtigte Frage natürlich. Und ich glaube, dass eine Technologieführerschaft sicher sehr, sehr sinnvoll wäre, dass er aber dann gleichwohl politische Unterstützung bedarf.
Ja, aber es kann ja durchaus sein, dass man hier diesen Begriff der vielfalt proklamierten Führerschaft, ja, dass man die tatsächlich jetzt auch in diesem Bereich anschieben könnte im Sinne aller Europäer.
Absolut. Absolut, das würde jedenfalls Sinn machen und würde vielleicht auch den Mobilitätsmix unterstützen. Also wir haben ja nicht nur den Individualverkehr, den wir unter Mobilitätsgesichtspunkten immer würdigen müssen, sondern wir haben den öffentlichen Personennahverkehr, wir haben die Deutsche Bahn mit all ihren Herausforderungen, wir haben die Frage, wo geht der Flugverkehr denn tatsächlich hin? Also wir brauchen letztendlich Verkehrskonzepte, die Bedürfnisstrukturen abbilden können in einem gewissen Mix.
Und wäre das, interessanter Aspekt, Karl-Christian, den du da reinbringst, das wäre doch gerade vor diesem Hintergrund tatsächlich recht raffiniert, weil wenn du sagst, Mobilität ist natürlich eben nicht nur das Autochen, sondern Mobilität ist natürlich auch der öffentliche Personennahverkehr. Wir haben das ganze Thema, was in den Innenstädten zu laufen hat. Wir haben das Thema, wir sind eine Reisenation, ja. Wie wollen wir in Zukunft reisen? Mit was wollen wir denn in Zukunft reisen? Kriegst du so fette Batterien überhaupt ein Kreuzfahrtschiff rein oder nicht? Mhm. Wollen wir darüber überhaupt diskutieren oder nicht? Oder wie wollen wir denn künftig reisen? Kann das natürlich schon, was das Denken der Mobilität angeht, durchaus nachvollziehbar sein. Lass uns weiter mobil sein, aber mit anderen Kraftstoffen.
Mhm. Ja, das wird aus meiner Sicht, also es ist nicht nur Kraftstoff, sondern es ist Kraftstoff und vor allen Dingen Energiespeicher. Mhm.
Dann lass uns mit einem Bild diese Folge enden. Karl-Christian.
Wie reisen die drei heiligen Könige im Jahre 2030?
Vielleicht reisen sie gar nicht und alle anderen kommen zu ihnen. Kann ja auch sein. Aber das würde jetzt ein bisschen zu weit gehen, darüber zu sinnieren.
Sind schon in dieser Metaverse unterwegs.
Ja, vielleicht, ganz genau. Und haben ein paar Token als Gaben dabei. Jetzt wird's
NFTs.
Ja, genau. Jetzt wird's natürlich ein bisschen unsinnig. Ja. Aber tatsächlich auch im Innovationskontext sind NFTs tatsächlich nicht ganz so verkehrt.
Nein.
Also wenn du, sag ich mal, ein Update deines Fahrzeugs über ein NFT irgendwie organisieren kann und nur du hast das, das hat ja auch irgendwie eine gewisse Sexiness.
Absolut. Sagen manche.
Würdest du dir sowas kaufen?
Nein.
Warum nicht?
Ja, ich bin da tatsächlich wahrscheinlich doch noch zu sehr in der alten Welt gefangen.
Macht ja nichts, Karl-Christian.
Finde ich auch nicht ganz so dramatisch, aber also mir erschließt sich das ganze Metaverse und der Versuch, sich in eine virtuelle Welt zu retten, die besser sein soll als die, die man gerade verlässt, erschließt sich mir noch nicht ganz.
Dein Auto der Zukunft wird als die wichtigste Eigenschaft was können?
Also ich befürchte, mein Auto der Zukunft ist ein Oldtimer.
Oh, na, damit hast du jetzt mal wieder mit einem Wusch zunichte gemacht, über was wir drei Folgen lang gesprochen haben. Oder genau das Gegenteil. Muss ich drüber nachdenken. Ihr vielleicht auch, ihr liebe Zuhörer von unserem Management-Podcast. Es würde mich freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid, lieber Karl-Christian. Wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, welche Branche wir uns in Zukunft anschauen wollen. Was machen wir denn?
Das ist eine gute Frage. Also, was wir uns tatsächlich mal anschauen sollten, weil es super interessant ist, auch unter Kreislaufgesichtspunkten, ist die Textilindustrie. Da haben wir ja auch immer mal wieder in Reminiszenz an unsere sagenhafte Fernsehausgabe mit Wolfgang Krupp den einen oder anderen potenziellen Hinweis. Und mich würde schon auch interessieren, was Wolfgang Krupp zur Kreislaufwirtschaft sagt. Und die zu organisieren in einer auf Fast Fashion getrimmten Textilindustrie ist, glaube ich, wirklich nicht ganz so ohne. Vor allen Dingen, wenn man dann den Konsum verlangsamt, was macht man dann mit all dem Produktionsausstoß, der eigentlich da sein sollte?
Interessante Frage. Lass uns Antworten finden in den nächsten Folgen von bei Benzmann. Herzlichen Dank für das Gespräch, lieber Karl-Christian, und herzlichen Dank fürs Reinhören.
Danke dir.
Liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Ciao.
Ciao.
Das war bei Benzmann, der Podcast. Management und Märkte im Wandel mit Rolf Benzmann und Karl-Christian Bay. Bis zum nächsten Mal.